Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes. So beschrieb einst der Reformator Martin Luther die Rolle, die Musik spielen kann für das Gemüt und für den Glauben. Und Musik und Religion, das ist jetzt unser Thema in der kommenden Viertelstunde. Wir sprechen über verbotene Melodien, über energetisierende Gesänge und über die Zukunft der Kirchenmusik. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen. Und wir bleiben noch kurz bei dem Reformator und hören einen Ausschnitt aus dem Pop-Oratorium Luther. Wer ist Luther? Der Eröffnungssong aus dem Pop-Oratorium Luther. Es war eins der erfolgreichsten deutschen christlichen Musicals der letzten Jahre. Die Texte hat Michael Kunze geschrieben und die Musik ist von dem Musikproduzenten und Komponisten Dieter Falk. Er ist auch Professor an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf und ich habe mit ihm über die Zukunft der Kirchenmusik gesprochen. Denn Dieter Falk arrangiert auch traditionelle Kirchenlieder neu, wie zum Beispiel »Nun danket alle Gott«. Aber das kam am Anfang nicht überall so gut an, erzählte er.
Ja, ich bin sogar genau bei diesem Lied auch schon mal von der Bühne geflogen. Das war bei einem großen Festival in Fulda und ist schon sehr lange her, muss ich gestehen. Es war 1986 und dann ging das Licht an, der Veranstalter ging auf die Bühne und die Leute hatten nämlich angefangen zu tanzen. Es ist auch tanzbar und ich bin natürlich auch groß geworden mit der amerikanischen Tradition der Gospels. Und wer einmal in einer Kirche in Chicago Süd und in der Bronx war, der weiß, dass Musik halt auch anstecken kann, soweit, dass auch Leute tanzen können dazu. Damit hatte ich nie ein Problem. In den 80ern hatten einige Menschen damit ein Problem und haben mich von der Bühne geschmissen. Heute schmunzel ich drüber. Es hat sich natürlich seitdem viel getan. Aber ich wage mal die steile These, dass Luther, wenn er heute leben würde, eben auch seine Volkslieder, die er in der Kirche gebracht hat, eben auch sehr peppig, poppig umsetzen würde.
Aber wo kommt das denn her, dieses Gefühl, dieses Lied darf nicht verändert werden? Hat das auch etwas damit zu tun, dass Kirchenlieder ja irgendwie mehr sind als nur Musik?
Ja, gut, es gibt die Zitate, wer singt, der betet doppelt. Also ist Singen vielleicht ein Gebet? Ist es auch sicher? Und ich würde natürlich den Gedanken des poppigen Arrangements auch nicht bei Liedern wie Christ ist erstanden oder O Haupt voll Blut und Wunden ansetzen. Ich glaube, dass es thematisch passen muss, dass es musikalisch passen muss sowieso. Aber ich denke, dass Kirche einfach auch ein bisschen Spiegelbild von unserer Gesellschaft sein muss. Und unsere Gesellschaft ist natürlich eben nicht mehr eine, die vorwiegend klassische Musik hört. So sehr ich das bedauere als Professor einer Musikhochschule. Aber an meinen eigenen Kindern habe ich gesehen, dass der Zugang zu klassischer Musik, selbst wenn die Eltern es fördern und auch fordern, ganz schwierig ist. Deshalb braucht es hin und wieder eine neue Herangehensweise an die klassischen Inhalte, eben auch von Kirchenliedern. Das ist meine Begründung dafür, dass eben Kirchenmusik auch neu interpretiert werden muss.
Ja, und als Dozent der Evangelischen Popakademie in Witten legen Sie ja auch mit die Grundlagen dafür, dass sich in der Kirche eine musikalische Reform vollziehen kann. Wie sehen Sie denn die Perspektiven dafür, dass Gottesdienste auch musikalisch ein Spiegel der Gesellschaft sein können oder anders gesagt, dass da eine freiere Musikgestaltung möglich wird?
Nun, ich denke, dass die Praxis in der katholischen und auch in der evangelischen Kirche schon länger so ist, dass es ja nicht nur ausschließlich klassische Kirchenmusik gibt, sondern dass es natürlich auch durch die Gospelbewegung, die in den 70er Jahren über den großen Teich geschwappt ist, dass schon lange Kirchenmusiker auch andere Songs gesungen haben mit den Menschen. Aber es wurde eben nicht ausgebildet bei uns. Und deswegen glaube ich, dass diese Evangelische Popakademie in Witten, aber auch andere Studienzweige. Ich unterrichte zum Beispiel auch an der katholischen Musikhochschule in Regensburg. Und dort ist das die gleiche Intention, dass wir versuchen, den Kirchenmusikern von morgen das Handwerk zu liefern mit der Musik, mit der die Menschen heute leben, die sie auf den Popwellen hören. Und dass die eben auch gut gemacht, gut ausgeführt handwerklich in der Kirche stattfinden können.
In der Phase der strengeren Corona-Beschränkungen, da haben ja viele Gläubige auch gesagt, dass sie gerade das Singen in den Gottesdiensten sehr vermisst haben.
Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Bestandteile von Gottesdiensten generell. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Musikzitat von Luther: Musik vertreibt den Teufel und lässt die Leute fröhlich sein. Besser kann man es nicht ausdrücken. Das gemeinsame Singen ist so eine Art emotionaler Anker. Generell, ob jetzt im Gottesdienst oder unter der Dusche oder wenn ich bei einem Popkonzert diese Oh, oh, Chöre mitsinge, das ist nun mal das, wo Musik hängen bleibt, wo Musik dann auch persönlich wird, nämlich dieses gemeinsame Singen. Und beim Gottesdienst ist das gemeinsame Singen eben auch über den emotionalen Anker auch natürlich so eine Art Bestätigung des Glaubens. Als jemand, der kirchlich groß geworden ist, kann ich es nur persönlich versuchen zu sagen. Für mich war Musik immer einer der wichtigsten kulturellen Bestandteile von Kirche.
Die Kirchenmusik spielt eine existenzielle Rolle für den christlichen Glauben. Darüber habe ich gesprochen mit dem Komponisten und Produzenten Dieter Falk. Musik und Religion, unser Thema in dieser Viertelstunde. Und für muslimische Sufis gehört Musik fest zu ihrer Religion dazu. Doch das ist nicht in allen islamischen Strömungen der Fall. Dem komplizierten Verhältnis von Musik und Islam ist Anne Winter nachgegangen.
Die Oud ist das älteste und bedeutendste Instrument der arabischen Welt. Aber die Klänge der Kurzhalslaute sind in den Ohren fundamentalistischer Muslime keine gottgefällige Musik.
Es gibt Hadithe, in denen es wirklich eindeutig heißt, dass der Prophet selbst die Musik, die auf Instrumenten gespielt wird, nicht gut heißt.
Davon ausgenommen sind Schlaginstrumente, weil sie keine Melodien erzeugen, sagt Aydin Syr vom Berliner Institut für Islamische Theologie. Doch daraus lässt sich noch lange nicht schließen, welche Musik für Muslime erlaubt und welche verboten ist. Denn im Koran findet sich nichts dazu und die Hadithen, die überlieferten Handlungen und Aussprüche des Propheten Mohammed, sind nicht nur in ihrer Authentizität umstritten, sondern auch sehr widersprüchlich.
Es gibt eine Überlieferung zum Beispiel, wo ein Gefährte des Propheten in sein Haus kommt und sieht, dass die Frauen dort untereinander Musik machen und singen. Und dieser Gefährte, der tadelt diese Frauen, ob sie sich denn nicht schämen, im Hause des Propheten zu musizieren, woraufhin dann der Prophet eingreift und sagt, lass sie. Die Frauen von Medina sind es, glaube ich, in dem Fall, die mögen es zu feiern.
Frauen, die fröhlich feiern und singen? Der Wissenschaftler, der zum Thema Kunst als islamisch-religiöse Praxis forscht, hat in einer bosnischen Moschee auch schon Frauen erlebt, die in Anwesenheit von Männern aus dem Koran rezitieren. Dass Frauenstimmen verpönt sind und Solosängerinnen in Gottesstaaten wie dem Iran nur vor weiblichem Publikum auftreten dürfen, wenn überhaupt, habe wenig mit Religion zu tun.
Also die Vorstellung, dass Frauen nicht singen dürfen oder zumindest nicht in Anwesenheit von Männern, die rührt, glaube ich, eben daher, dass die Frauenstimme eben etwas Verführerisches hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die heute noch übliche Auffassung ist. Und dass das mehr mit den Rollenzuschreibungen Mann-Frau zu tun hat, als mit dem Stellenwert von Musik im Islam.
Die Herrlichkeit des Islam ist zurück. Kommt, begrüßt die Löwen und lasst uns unseren Staat bauen, singt der Männerchor nach einem Gedicht von Ahlam al-Nasser, der Propagandapoetin des IS, natürlich a cappella. Im salafistischen Islam sind die Rollen klar verteilt. Die Frau bleibt zu Hause, während der Mann in den Kampf zieht. Die Videos, mit denen der sogenannte Islamische Staat zum Entsetzen der westlichen Welt seine Gräueltaten vorführt, sind häufig mit Nashids unterlegt. Mit süßlichem Gesang und reichlich Hall unterlegt, wird in diesen Liedern gern das Opfernarrativ der Muslime bedient, sagt Aydin Syr.
Sie sollen die Menschen indoktrinieren, sie sollen die Menschen politisch mobilisieren. Da geht es aber auch weniger um die Musik. Musik ist da eben nur Mittel zum Zweck, hat eine ganz bestimmte Funktion.
Musik, die politisch instrumentalisiert wird, dürfte allerdings auch nicht wirklich im Sinne des Propheten sein.
Die Frage, die die Gelehrten umtreibt, ist die, ob Musik letztlich etwas Gutes für den Menschen ist oder etwas Schlechtes. Diejenigen, die sagen, es ist etwas Schlechtes oder etwas, wo man vorsichtig sein muss, gehen davon aus, dass Musik als sozusagen Unterhaltungsmedium die Menschen von Gott entfremdet, entfernt, dass sie zu Gottvergessenheit führt, weil sie sozusagen allzu weltlich ist.
Im sufistischen Islam ist Musik keine Ablenkung von Gott, im Gegenteil. Die berühmten tanzenden Derwische des Mevlevi-Ordens versetzt sie in einen Rausch, in dem sie Gott unmittelbar erkennen. Denn der Klang erinnert sie an den Urvertrag mit ihrem Schöpfer, sagt Aydin Syr.
Laut Koran hat Gott die Menschen, also Seelen, erschaffen und alle Seelen gefragt, bin ich nicht euer Gott? Und die Seelen haben geantwortet, doch, du bist unser Gott. Und da hat man sozusagen, wenn auch nur im übertragenen Sinne, Gottes Stimme schon mal vernommen, bevor man auf diese Welt kam. Und die Sufis sagen, die Musik erinnert die Menschen an diese Stimme Gottes. Das ist sogar identisch. Das ist eine Form der Kommunikation mit Gott.
Shamsu wad-duhaha wal-qamaru idha talaha.
Auch der Koran ist eine Art Kommunikation mit Gott. Die Suren wurden meist mündlich überliefert und dafür auswendig gelernt. Bis heute wird aus dem Koran nicht einfach vorgelesen, sondern rezitiert.
Und weil nach muslimischem Glauben eben es sich hier um das unmittelbare Wort Gottes handelt, gehörte es natürlich dazu, dass man dieses Wort Gottes in der schönsten Form weitergibt und vorträgt. Und dazu gehört eben auch dieser melodische Form der Rezitation. Oder wenn Sie es nennen wollen, kann man das auch Gesang nennen.
Natürlich ist eine Koranrezitation streng genommen keine Musik, aber sie wirkt ähnlich. Denn auch wenn viele Muslime die arabischen Worte nicht verstehen, berührt sie ihr Klang.
Musik im Islam, ein Überblick von Anne Winter. Und auch im Buddhismus spielt Musik eine wichtige Rolle. Das buddhistische Meditationszentrum Lotus Vihara in Berlin-Mitte bietet sogar Kurse im Singen von Mantren an. Markus Laton hat dort nach der Bedeutung dieser Gesänge gefragt.
Mit Mantren kennt sich Jan Kersias aus. Er ist Buddhist und praktiziert im Berliner Meditationszentrum Lotus Vihara, einem flachen Gebäude inmitten der Plattenbauten zwischen Janowitzbrücke und Strausberger Platz. Im begrünten Innenhof flattern rote und gelbe Gebetsfahnen im Wind. Ein Teich, Bänke und Lotuspflanzen bilden den atmosphärischen Rahmen für Yoga und Meditationen, die seit 1997 hier angeboten werden. Jan Kersias singt ein Mantra vor.
Om Namo Gurudev Namo Gurudev 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 Namo Gurudev 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 Namo.
Ja, das ist ein Mantra, was Respekt zollt und seinen Lehrer anruft. Das wird auch gerne in müden Phasen nach der Mittagspause oder so, wenn man sich danach zur Meditation setzen möchte, dann kann man sich damit nochmal energetisieren.
Jan Kersias lernte die Mantren zu lieben, als jemand, der katholisch aufwuchs und Gebete früher als eine Art Pflichtübung erlebte.
Wenn ich heute das aus der Sicht, wo ich Mantren kennengelernt habe, das damals gewusst hätte, was für eine Chance da jetzt drinsteckt, als kleiner Bub jetzt diese Gebete aufzusagen, mich zu verbinden mit Maria, zu der ich eine große Nähe damals hatte, hätte mir das bestimmt sehr viel geholfen, sehr viel Geborgenheit gegeben. Aber für mich war es der strenge Pastor, der gesagt hat, so, du warst böse, du musst jetzt beten, damit du Buße tust. Das wurde mir halt damals leider so beigebracht. Und hier habe ich jetzt gelernt, über die Mantren ein Gebet zu gehen, einfach um sich mit seinem inneren Herzen zu verbinden.
Das Wort Mantra stammt aus der urindischen Sprache Sanskrit. Eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Wilfried Reuter, Mitbegründer von Lotus Vihara, sagt, das Wort lässt sich auf verschiedene Weise übersetzen. Geistbefreier, Geistbeschützer oder auch Instrument des Geistes. Eine Silbe, ein Wort oder eine Wortfolge, die wiederholt gesprochen, gedacht oder gesungen wird.
Ein Mantra kann man nicht machen. Ein Mantra kann man nicht einfach komponieren. Wir könnten uns jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, ach, wir komponieren mal ein neues Mantra, sondern ein Mantra entsteht aus der jahrhundertelangen Erfahrung von Menschen und findet einen klanglichen Ausdruck und spricht etwas an im Gegenüber oder in uns, das uns eben beschützt, etwas zum Ausdruck bringt, befreit.
Unzählige Mantren existieren. Einige von ihnen sollen den Geist beruhigen oder energetisieren, andere drücken Dankbarkeit aus. Die Ursprünge der Verse lassen sich kaum erfassen, sie verlieren sich im Dunkeln der Geschichte, so Wilfried Reuter. Mit Trancezuständen oder Mystik habe das alles eigentlich nichts zu tun, sagt er. Vielmehr könne ein Mantra ein täglicher Begleiter sein.
Ich spreche ein Mantra, wenn ich Auto fahre, ich spreche ein Mantra, wenn ich in der S-Bahn sitze. Wenn ich in der S-Bahn bin, werde ich natürlich kein lautes Mantra erklingen lassen, sondern spreche das lautlos für mich. In Situationen, wo die Gefahr besteht, dass ich die Balance verliere oder dass mich etwas erschreckt oder irgendwelche Bilder übermächtig werden, Emotionen mich besetzen, kann ein Mantra eine unglaubliche Hilfe sein.
Energetisierende Mantren, Markus Laton berichtete. Und das war Religion und Gesellschaft im Inforadio, heute zum Thema Religion und Musik. Diese Sendung können Sie nachhören unter inforadio.de oder in der Inforadio-App. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel und hier geht's weiter mit Service und den Nachrichten.